Hallo und herzlich willkommen zum Petspot. Mittlerweile unsere 11. Ausgabe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Felix.
Korrekt, 11. Ausgabe, ja.
Ja, wunderbar. Genau, damit auch direkt mal Hallo an Felix. Danke, dass du wieder dabei bist und wir uns allen Sachen Patriots zuwenden können.
Ja, was soll ich sonst machen, ne?
Ja, auf dem Samstagabend, ne, bei der Hitze. Ja, kann schon Besseres machen, aber nicht viel.
Nicht viel.
Podcast aufnehmen macht eine Menge Spaß.
Ja, gibt's nicht viel Besseres, als über die Patriots zu reden momentan.
Ja, ich sehe gerade hier eine Nachricht. Jeff Howe hat was getwittert, dass Sony Michel die Verletzung doch nicht ganz so angenehm ist, die er sich am Mittwoch zugezogen hat. Kommt mir gerade meine Twitter-Timeline rein. Als das Intro lief, habe ich es gelesen.
Ja, ich habe es auch heute, oder was heißt vorhin, vor einer halben Stunde oder so, von einem anderen Reporter gelesen. Spricht auch dafür, dass er jetzt auch, seitdem er sich die zugezogen hat, auch nicht mehr wirklich trainiert hat, ne?
Genau, aber es wirkte so, als wenn sie ihn erstmal aussetzen wollen, um ihn ein bisschen zu schonen. Aber sicherlich kein sonderlich gutes Zeichen, vor allem, weil er ja auch mit Knieproblemen im Draft, charakterisiert wurde, ne?
Ja, ich hoffe mal, dass es nichts Ernstes ist, denn das wäre auf jeden Fall für die Patriots jetzt nach den ganzen Verletzungen, über die wir heute auch sprechen, nicht so optimal.
Das kann man so sagen. Also eine Lösung des Wide-Receiver-Problems und vor allen Dingen der ersten vier Spiele, in denen Edelman nicht am Start sein wird, war ja, ein Lösungsvorschlag war ja, mehr auf die Running-Backs beziehungsweise als auf die Running-Backs als Passempfänger zu setzen. Und da, und da lagen meine Hoffnungen waren da schon relativ groß, was Sony Michel betrifft.
Ja, aber wir haben ja zum Glück noch Tom Brady, der seinen Geburtstag gefeiert hat gestern.
Ja,
herzlichen Glückwunsch zum 41. bereits.
Ja, 41 Jahre, das ist schon ein knackiges Alter, ne? Also da muss man schon sagen, es ist nicht der erste Quarterback, der auf, auf Star-Niveau in dem Alter noch spielt. Ich glaube, Brett Favre hatte seine letzte Saison auch mit 41 gehabt, oder war das 40?
Bei den Vikings die Saison?
Ja.
Ich glaube nicht, dass er 41 war.
Naja, okay. Naja, vielleicht betritt er da doch schon so langsam so unentdecktes Wasser. Oder wie heißt das auf Englisch? Uncharted Waters. Also insofern, naja, es ist auf jeden Fall besonders und man kann nur hoffen, dass nicht der Albe, das häufig zitierte Runterfallen vom Cliff in naher Zukunft für ihn steht und dass er so weitermacht, ne?
Ja, aber es ist ja, ich habe mir das gestern gedacht, als man da bei den Patriots dann eben auch diesen riesen Kuchen gesehen hat und die Feierei und wie er angefeuert wurde von den Fans und begrüßt wurde, als er aufs Trainingsfeld gekommen ist, da habe ich mir gedacht, das ist unglaublich. Also ich kenne in keine andere Sportart und schon gar keine Mannschaftssportart, in der der beste Spieler dieser Sportart, also der amtierende MVP Tom Brady, der ja nun mal ist, mit 41 immer noch sozusagen das Top-Level dieser Sportart ist. Also das ist, ich kann mich nicht erinnern, das in der Vergangenheit irgendwann mal erlebt zu haben und ich weiß auch nicht, ob es in der Gegenwart irgendwo etwas Vergleichbares gibt. Also es ist so außergewöhnlich.
Mir fällt schon was ein.
Was denn?
Ludger Bärbaum.
Ja, aber das,
das ist nicht zu vergleichen.
Ich rede von Mannschaftssportarten. Also in der
Mannschaft. Ja, aber es gibt doch auch Teams beim Reiten. Aber das ist natürlich was völlig anderes.
Ja,
du hast recht. Mir
kam Ole Einar Bjørndalen in den Sinn, der Biathlet. Aber selbst der ist in seinem Alter dann nicht mehr top-notch gewesen. Und man muss wirklich sagen, Tom Brady ist mit 41 Jahren in der Mannschaftssportart, in der wir ja auch in der NFL diesen Jugendwahn erleben, auf jeden Fall immer mehr junge Spieler, die Liga erstürmen und deutlich schneller, deutlich größeren Erfolg haben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber dass da immer noch ein 41-Jähriger der beste Spieler in der Liga ist, der beste Spieler des Sports, das ist, ja, unglaublich. Also ich erinnere mich an sonst nichts anderes oder ich wüsste jetzt auch nichts. Also bitte belehrt mich, schreibt uns, wenn ihr da was anderes wisst, aber für mich ist es unheard of. Also das ist eine unglaubliche Leistung.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Gut, ich meine, man kann als erleichternde Faktoren kann man anfügen, dass man als Quarterback nicht die physikalische Höchstform, die Athletik braucht, wie es jetzt halt ein Wide Receiver und ein Cornerback braucht. Ne? Das ist sicherlich ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist, dass diese Spritzigkeit quasi, die ja zunehmend im Alter dann verloren geht, nicht so wichtig ist als Quarterback. Aber natürlich brauchst du halt eine gewisse Armstrength und da auch durchaus eine ordentliche Beschleunigung. Ich weiß gar nicht, wie ist das im Baseball? Da sind die Pitcher aber doch auch durchaus mal älter, oder?
Ja, aber auch da ist es nicht so, dass du mit 41 Jahren noch den besten Pitcher der Welt hast. Also die sind mit Sicherheit auch dann die besten Pitcher in der MLB, sind auch in den 30ern. Aber mit 41, boah, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, kenne ich sonst nicht. Und das kann man nicht hoch genug anrechnen. Und vor allen Dingen ist er ja im Gegensatz zu den anderen Quarterbacks ja auch immer noch da. Also klar ist die Position nicht so anstrengend vielleicht oder erfordert nicht so viel Athletik wie andere Positionen im Football, aber andere Quarterbacks haben das ja auch nicht geschafft. Also es ist wirklich großartig. Und wenn man dann sieht, dass jetzt Leute wie Aaron Rodgers sagen, okay, ich habe viel erreicht in der Liga, im Grunde genommen ist mein letztes Ziel, auch in die 40er zu spielen, so wie Tom Brady, dann sagt das ja schon einiges darüber aus.
Definitiv, also da hat Tom Brady zumindest die Aspiration einer Quarterback-Generation durchaus verändert, ne?
Ja, und man muss ja auch sagen, dass er ja im Grunde genommen schon von Anfang an einfach großartig gespielt hat, also das wirklich durchgezogen hat und nicht erst irgendwie ein später Starter war, sondern in seiner zweiten Saison in New England kommt er rein für Bledsoe und gewinnt den Super Bowl, gewinnt noch einen Super Bowl. Und dann geht's los, ne? Und seitdem gibt es eigentlich kein Kraut mehr gewachsen. Schon gar nicht in der Division, aber auch sonst in der Liga kaum noch gegen Tom Brady.
Definitiv. Ich habe das irgendwie nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich meine auch, dass Tom Brady jedes Spiel gestartet hat, seitdem er Starter ist. Abgesehen natürlich von dem Jahr, in dem er verletzt war, oder? Ja klar, 2001 hat er Drew Bledsoe abgelöst. Und in 2016 war er natürlich gesperrt für vier Spiele, aber ansonsten hat er wirklich auch jedes Spiel gestartet. Also im Prinzip nur die Saison, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, hat er ausgesetzt, ansonsten durch die Bank durchgespielt. Und das ist natürlich über einen so langen Zeitraum auch durchaus eine besondere Leistung.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob mir nicht gerade eine Saison einfällt, in der sie am letzten Spieltag ihn geschont haben.
Nee, da hat er auch gespielt. Ich weiß, welches Spiel du meinst. War das vielleicht 2014 sogar? Als sie in dem letzten Spiel gegen die Dolphins gespielt haben. Und das war doch dieses infamose Spiel.
Wir laufen
sie,
so lange, bis wir nicht mehr wissen, was
wir
sonst.
Five First Downs in Folge, glaube ich. Five First Downs in Folge. Das hat, glaube ich, irgendwie ein Offensive Lineman hat das, glaube ich, gegenüber einem Dolphin-Spieler gesagt und der hat es dann an die Medien weitergegeben. Ob das stimmt, ist dann natürlich die nächste Frage. Das war aber, glaube ich, nicht 2014, weil die haben das Spiel verloren und sind dementsprechend den Second Seed nur geholt und haben dann in Denver gespielt und dann in Denver verloren. Das müsste dann 2015, glaube ich, gewesen sein, ne?
Ja, aber ich meine, ich dachte jetzt eher ein bisschen früher.
Ich habe gerade, ich bin bei Pro Football Reference und da hat er immer 16 Spiele gestartet, außer 2016, wo er die vier Spiele Sperre hatte, 2008, wo er sich das Kreuzband gerissen hat und 2001, wo er natürlich noch hinter Drew Bledsoe war.
Ah ja, okay. Dann,
insofern, das ist schon
dann
eine besondere Leistung.
Dann hast du vollkommen recht, ja.
Also, und es gab ja auch durchaus so einige Verletzungen mal zwischendurch. Er hat immer mal so rumlaboriert, hatte mal eine Saison Achillesprobleme, glaube ich, gehabt. Und es gab ja immer, er hat immer mal Wehwehchen. Das ist ja auch ganz normal im Football. Ich glaube, da gibt es selten einen Spieler, der ohne Schmerzen durch die Saison konstant durchgeht. Aber es ist von vielen Seiten aus betrachtet, ist die Karriere von Tom Brady einfach eine ganz besondere.
Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, dass diese Wehwehchen so ab 2010 so ein bisschen zugenommen haben, aber dann auch wieder weniger geworden sind. Jetzt zum Beispiel in der letzten Saison im Grunde genommen, neben der Handverletzung, die Rex Burkhardt ihm da die Hand aufgeschnitten hat, hatte er ja auch kaum über die Saison hinweg wirklich mal, dass er über Wochen hinweg, wie er es sonst vorher häufiger mal gemacht hat, das ein oder andere Training ausgesetzt hat. Ne? Also er war da, ein, zwei Mal hat das dann auch gemacht, dass er ausgesetzt hat mit, weiß ich nicht, Knie oder was auch immer, was es war, aber sonst war er immer durchgehend auch mit dabei.
Ja, das ist, also, ich meine, das kann er sich natürlich auch nicht erlauben, ne? Wenn er dann so ein Healthy Lifestyle-Modell aufbaut und dann muss er ja bei jedem Training dabei sein, ne? Sonst ist er direkt schlechte Publicity.
Hast du eigentlich mitbekommen, was Gronk ihm geschenkt hat?
Nee, leider nicht. Ich habe nur die Pressekonferenz mitbekommen, in der Gronk gesagt hat, dass er sich noch nichts überlegt hat und dann, na, bei mir fällt schon noch was ein und dann wieder so dreckig gegiggelt hat.
Ja, vor allen Dingen meinte er doch, dann hatten ja Reporter gefragt, was es denn sei, ob er es verraten dürfte oder könnte, und dann meinte er, nein, das kann er nicht, sonst kriegt er große Probleme. Und da war ich sehr gespannt, was es denn sein könnte, aber ich habe seitdem auch nichts mehr gefunden dazu.
Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie sowas leicht Jugendliches, Anzügliches, das würde halt zu Gronk passen, ne? Oder vielleicht schenkt er ihm den Football, den Gronk selber vermarktet, der irgendwie auch Musik spielt oder so, ne?
Glaub, Tom oder Brady war gestern Abend dann essen mit Matt Damon und Ben Affleck?
Ja, vielleicht, wer weiß. Aber dann, ich glaube, ich weiß, was Gronk ihm geschenkt hat.
Ja?
Eine LKW-Ladung Monster Energy Drink.
Den hat Brady direkt in Boston im Hafen versenkt.
Genau, ja, es war eine Boston Tea Party dann. Mhm. Aber ja, weiß nicht, ob sich das als Tee qualifiziert.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, ich habe das gerade mit Bill Belichick verwechselt, der ja gesagt hat, er wusste noch nicht genau, was er ihm schenken sollte und ihm würde noch was einfallen. Und meine Vermutung ist, dass dann das Geschenk das war, dass Tom Brady sich zwar für den Tag im Training Camp angezogen hat, also er war auf dem Feld und hat sich, glaube ich, auch gestretched, aber mehr hat er nicht gemacht, danach hat er eigentlich gechillt und auch Giselle mit seinen zwei Kindern, die er mit Giselle hat, ist vorbeigekommen und haben, ja, so einen entspannten Training Camp Tag gemacht quasi, ne?
Ja, so wie man sich das vorstellt, einen entspannten Training Camp Tag.
Ja, wenn du die Ziege bist und Geburtstag hast, dann kannst du das leisten, ansonsten eher nicht. Da kannst du nur mal Glück haben, wenn dein Kind geboren wird, dass du da mal kurz weg darfst, wie es, glaube ich, Flowers gerade im Moment ist. Der ist, glaube ich, Papa geworden und der durfte ein paar Tage weg, aber ansonsten ist da relativ straffes Regiment.
Absolut, und ja, auch ein paar neue Gesichter, die wir da haben.
Oder ja, definitiv.
Eins auf jeden Fall.
Ja, ein bedeutendes, sag ich mal. Ne? Ich glaube, Eddie Pleasant, den hatten wir, glaube ich, noch nicht drin gehabt im Pod, als wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Der ist jetzt nicht so bedeutend. Klar, so ein typischer Off-the-Street-Agent, Free-Agent, den man sich holt als Safety-Backup. Der auch nicht unbedingt schlecht ist, aber jetzt das bedeutende Signing war auf jeden Fall Eric Decker, was mich doch auch ziemlich überrascht hat, muss ich sagen.
Ja, also mich hat's nicht so sehr überrascht. Ich hatte aber eigentlich auch nicht mehr ich hatte nicht damit gerechnet, als Jordan Matthews noch, ja, sagen wir mal, verletzungsfrei war. Da habe ich auch nicht dran geglaubt, dass sie Eric Decker unter Vertrag nehmen, denn er hatte ja vorher schon mehrfach in verschiedenen Interviews gesagt, dass die Patriots auf jeden Fall eine gute Station wären für ihn, für den etwas ein Jahr gekommenen Wide Receiver, der nochmal einen Titel gewinnen will. Aber als dann Jordan Matthews so ein bisschen auch unterm Radar erst sich die Verletzung zugezogen hat, man konnte erst lesen im Training Camp, dass er dann quasi auch in das blaue Zelt, das ominöse, gegangen ist und danach eben nicht mehr weiter trainiert hat. Und erst hörte man, dass es so der klassische Hammy wäre, also eine Oberschenkelverletzung. Und das ist so ein Klassiker einfach im Training Camp. Wenn man sich anguckt, wie die sich teilweise warm machen, wundert mich das nicht unbedingt, dass die da ab und zu mal so ein paar Zerrungen oder ähnliche Probleme haben. Und dann kam er aber nicht mehr wieder und dann wurde er auf einmal gecuttet. Und dann, als man dann auch die hörte, dass sie mit Eric Decker nochmal ein Training absolviert haben, beziehungsweise ein Workout mit ihm hatten, da habe ich mir gedacht, okay, dann wird es passen, weil er ins Schema passt, ne? Also älterer Wide Receiver, der alle Routen laufen kann, der im Grunde genommen nicht so viel Vorbereitung braucht, der viel erlebt hat, viel gesehen hat, einen relativ hohen Football-IQ hat, den man dann so ein bisschen sucht, und auf der anderen Seite eben mit Josh McDaniels verbandelt ist, der ja mit ihm in Denver gespielt hat oder unter ihm in Denver schon gespielt hat.
Ja, er hat ihn sogar gedraftet damals. Ne? Ja. Aber man darf nicht vergessen, Eric Decker ist nicht mehr der Spieler, der er damals war, als er, weiß nicht, 2012 oder so, oder 2011, ich glaube 2012 ist er, glaube ich, gedraftet worden, oder?
Nee, davor schon.
Davor schon?
2000, ich glaube, also die, er hatte halt dieses Hoch.
Stimmt, 2010 ist er gedraftet worden, sorry.
Dieses Hoch hatte er natürlich mit unter Peyton Manning damals in Denver, als er mit Demaryius Thomas dieses sehr, sehr starke Duo gebildet hatte und da dann im Grunde genommen sehr, sehr viel Aufsehen auf sich gezogen hat, auch mit seinen Stats und den Touchdowns, die er gefangen hatte von Peyton. Danach ist es so ein bisschen abgegangen. Also Jets und auch Titans war jetzt nicht mehr so großartig.
Ja, definitiv. Also da ist er, ich meine, okay, in Denver war ja damals auch der zweite Wide Receiver oder vielleicht 1B, je nachdem, wie man es nennen möchte, ist dann mehr oder weniger in die Free Agency gestartet mit der Aspiration, ein erster Wide Receiver zu werden. Und das hast du, wie du es gerade schon gesagt hast, das hat er nicht so ganz geschafft. Allerdings, ja, er hat schon noch ganz passable Zahlen hingezaubert. Ne? Hat letztes Jahr 54 Receptions gehabt für 563 Yards, also ein 10-Yard-Average. Es ist okay-ish, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Mhm. Er wird aber nicht der Weltretter sein. Also darauf darf man nicht hoffen. Ich glaube, dann müssen wir, glaube ich, die Hoffnung doch ein bisschen runterdrehen, ne?
Ja, es ist wirklich schade. Also Jordan Matthews, wir hatten ja auch beide schon mal so privat drüber gesprochen. Du hattest ihn ja sogar noch höher eingestuft als ich selber. Ich hatte mir aber auch viele von ihm erwartet. Also ich hatte wirklich gehofft, dass er verletzungsfrei jetzt sei, dass er wirklich nochmal durchstarten könnte, weil er einfach, glaube ich, deutlich mehr mitbringt als Eric Decker, auch einfach noch viel frischer ist. Dass das jetzt nicht geklappt hat und dass da die Verletzung dann doch so schwerwiegend war, ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also gerade auf der Wide-Receiver-Position, das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen, ist es halt dünn.
Ja, ich muss sagen, also jetzt gerade auch die Geschichte mit Sony Michel, für die Offense bei den Patriots habe ich jetzt echt eine Spur Sorgen mittlerweile. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch gehört, dass Edelman sich selber geäußert hat, dass er sich immer noch nicht so ganz bei 100% fühlt. Ist auch naheliegend, das habe ich jetzt auch im Podcast oder in beiden Podcasts, glaube ich, auch häufiger mal gesagt, dauert häufig länger als nur ein Jahr, um von einem Kreuzbandriss wieder zurückzukommen. Jetzt haben wir bei Jules den Vorteil, dass er wirklich quasi 13 Monate aussetzen kann, bevor er sein erstes Pflichtspiel quasi bestreiten wird. Das ist natürlich eine große und lange Zeit und insofern schon komfortabel. Aber ob er wirklich die komplette Spritzigkeit, diese Fixheit nenne ich das immer, ne? Wenn du mal quick und fast von Englisch ins Deutsche übersetzt, das geht nicht so einfach. Aber dieses fixe Cutten quasi, ne? Ob er das wiederkriegt, ob er da auch dieses Vertrauen in sein Knie hat, weil das sind ja schon enorme Belastungen und das ist ja dann komplett gegenintuitiv quasi, ob er das so schnell hinkriegen wird. Ich hoffe, dass er schafft, aber ich habe so ein bisschen Fragezeichen dabei. Dann die Geschichte mit Sony Michel, bei dem ich mir wirklich. Ja, ich habe Produktion gesehen, die auf ihn abgewälzt werden muss. Denn ne, in die ersten vier Spiele fehlt Jules und danach, klar, du hast Brandon Cooks nicht mehr. Passempfänger ist ein bisschen dünner geworden, deswegen habe ich gehofft, dass Michel da schon einen Teil von auffängt. Ne? Also nicht, dass er der zentrale Punkt der Offense wird, aber einen Teil auffängt. Und das nächste Fragezeichen. Klar, Matthews ist jetzt rausgefallen. Ne? Das lässt mich schon so ein bisschen unruhig werden, ein bisschen Sorge. Also, ja, also im Moment habe ich so,
Ja, es geht mir ähnlich. Also, vor allen Dingen, was jetzt Michel angeht, denn die Running Backs, die Patriots gerne sehr, sehr vielseitig einsetzen, mit verschiedenen Personal, also Packages spielen, häufig mit zwei Running Backs spielen, gerade mit zwei Shifty Running Backs, wie beispielsweise jetzt Michel jemand wäre oder auch James White oder auch Burkert gleichzeitig in verschiedenen Sets. Das ist sehr, sehr wichtig für die Patriots, glaube ich, wenn sie diese Sachen spielen können. Das heißt, wenn ich hatte wirklich gehofft, dass er Dion Lewis schon relativ schnell, relativ gut ersetzen kann oder vielleicht eben auch noch das eine oder andere Element dazu bringen kann. Das ist jetzt sehr ärgerlich mit seiner Verletzung. Bei Jules, glaube ich, dass er wirklich nicht bei 100% ist. Also ich glaube, dass einerseits, was du sagst, dass es eben länger dauert, auf der anderen Seite kann ich auch mir vorstellen, dass er, was er sagt, dass das auch zumindest wahr ist. Ich glaube auch, dass er nicht so zurückkommen wird, wie wir ihn noch vor, sagen wir mal, 2-3 Jahren gesehen haben, als er wirklich hat sein Stern so ein bisschen aufgegangen ist, als er da der Go-To-Guy war und im Grunde genommen jeden.
Wenn man Dollar verdrängt hat auch, ne?
Ja, und wirklich verdammt, verdammt stark war. Ich glaube, so wird er nicht mehr zurückkommen. Und deswegen ist die Frage jetzt für die Patriots, wie fangen sie das so ein bisschen auf? Und da habe ich eben auch so ein bisschen Bedenken. Auf der anderen Seite, ja, gibt es halt auch so ein paar andere weitere Lichtblicke auf der Tight-End-Position neben Gronk, wenn man sich vorstellt, dass man da vielleicht wieder mal so ein Set aufbauen könnte, wie man es damals mit Hernandez auch hatte. Das sind vielleicht so ein paar Pluspunkte, aber was ich mich jetzt auch gefragt habe, ist, meinst du, Belichick der das ja niemals offen sagen würde, aber meinst du, er bereut es vielleicht, Cooks getradet zu haben?
Nee, das glaube ich nicht. Nee. Die Sache ist, die Belichick hätte niemals Cooks den Vertrag gegeben, den er bei den Rams bekommen hat.
Das nee, ist, aber er hätte ihn ja noch ein Jahr auslutschen können, so ein bisschen.
Ja, aber das ist nicht das Beste, was du fürs Team machen kannst. Ich würde jetzt mal spontan tippen, wenn du jetzt Belichick fragen würdest, ist ein Super Bowl-Sieg, und nee, das kannst du ja so nicht sagen, aber ist ein potenziell, also eine Super Bowl-Gewinnchance von 40% gegenüber einer Super Bowl-Gewinnchance von 25%, ist das es wert, dass man im nächsten Jahr quasi einen Dropdown von einem Pick 23 im Draft zu einem Pick 100, also ne, ein Compensation Pick, der dann am Ende der dritten Runde ist, ist er das wert? Und ich glaube, das würde er verneinen, was es ja quasi praktisch bedeuten würde. Ne? Also wenn du jetzt quasi guckst, wie dieses Jahr behalten würdest, würdest du in diesem Jahr deine Super Bowl Chancen erhöhen und dann im nicht im nächsten Jahr, sondern im Jahr drauf den Compensation Pick bekommen, der dann am Ende der dritten Runde ist. Ne? Und da liegen 2 Jahre zwischen dem Pick. Und ich glaube, der Wert, den dieser Pick 23, der jetzt in dem Moment für Isaiah Wynn ausgegeben wurde, ich glaube nicht, dass er das den Wert einer leicht erhöhten Super Bowl Chance quasi dann dem gleichsetzen würde. Und das ist das, wie Bill Belichick denkt. Und das würde er, glaube ich, verneinen.
Ja, also ich würde ich dir zustimmen. Mein einziges Argument eben dagegen ist die Idee, mit Cooks quasi in die Saison zu gehen und seine 50-Year-Option auszuspielen und mit ihm versuchen, einen teamfreundlichen Vertrag zu machen. Und,
ja, aber das will er ja nicht. Ich meine, er hat ja schon in New Orleans damals ziemlich einen Aufstand geschoben, weil er nicht genug Snaps bekommen hat. Und dann hat er ja auch dieses famose Zitat gebracht, close mouths don't get fat.
Ja.
Also Leute, die sich stillhalten und nicht quasi kämpfen für ihr Ding, kriegen halt nicht das, was ihnen zusteht oder das, was sie brauchen. Und ich glaube nicht, dass das Cook so jemand war, der dann einen teamfreundlichen Deal gemacht hätte. Also
zumindest war er jetzt in New England ruhig, also da hat man nichts gehört.
Ja, aber das ist ja dieses typische New England-Ding. So, ne, sei ruhig und du kriegst schon das, was dir zusteht quasi. Entweder hier bei uns oder halt woanders, weil du dann erfolgreich bist, gute Zahlen hinlegst und dann dementsprechend stark in der Free Agency bist. Hm. Und das ist ja auch, das funktioniert ja auch. Ne? Das sieht man ja immer wieder bei Leuten. Sei es jetzt damals bei Ocho Cinco, der ja nun auch sehr outspoken war. Bei Randy Moss, als er seinen zweiten Stint hier gemacht hatte und auch seinen ersten Stint. Ne? Also der ist ja auch eher ein relativ lauterer Mensch gewesen und die Leute gliedern sich schon ein. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Bill Belichick einen gewissen Ruf hat, aber auch, ich glaube, man kann sich dem unterordnen. Entweder, wenn man dem Charakter nicht entspricht, dann kann man das bestimmt für 1-2 Jahre aufrechterhalten und sich am Riemen reißen, in Anführungsstrichen. Nicht jeder, aber so, das kann man schon eine Zeit lang unterdrücken, finde ich, denke ich.
Ja, also wie gesagt, ich habe immer noch so ein bisschen, bei mir schwingt es einfach noch so ein bisschen mit, dass man es vielleicht hätte schaffen können, Cooks ein relativ Patriots ähnlichen Vertrag zu geben, der ihn dann nach 2 Jahren im Grunde genommen wieder rausschmeißbar macht, ohne dass es die Pats jetzt großartig schadet für die Zukunft, in der sie jetzt ja relativ problemlos sowas stemmen könnten. Einfach um dieses Brady-Window einfach so gut wie möglich aufzufüllen. Ich war jetzt, als Cooks getradet wurde, war ich jetzt auch nicht großartig irgendwie überrascht beziehungsweise erschüttert oder so. In dem Moment hat es für mich auch Sinn gemacht, weil wir einfach da auch schon wussten, wie die Verträge aussehen werden für die Wide Receiver. Jetzt aber im Training Camp, gut 4 Wochen vor Start der Saison, ist halt das Receiving Core einfach so ein bisschen das Fragezeichen für mich und deswegen kam da in meinem Kopf einfach so eine Re-Evaluierung dieses Cook-Spiels nochmal ein bisschen auf und ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, dass es ja für die Zukunft wahrscheinlich teamfreundlicher ist, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie wird die Saison laufen und da bin ich halt noch so ein bisschen, fragwürdig.
Ja, sind einige große Fragezeichen. Also es ist, es gibt halt 2 Betrachtungsweisen. Auf der einen Seite ist es halt so, das Gefühl, das ich habe für die Offense, das ist ja auch nicht unberechtigt, ne? Und ob die Defense jetzt unbedingt deutlich stärker geworden ist, ja, ist halt doch auch so ein bisschen die Frage, ja, mein Gott, Butler ist weg, ne? Und Jason McCourty hat jetzt, glaube ich, irgendwie das erste Mal gestern First Team Reps bekommen, vorher immer nur im zweiten Team. Und Eric Rowe war dann quasi der Corner Opposite of Gilmore. Duke Dawson hat nicht beeindruckt, so wie ich das mitbekommen habe, aber auch nicht irgendwie enttäuscht. Das war so, ja, okay, ist das jetzt unbedingt gut? Und JC Jackson, der undrafted Rookie Free Agent, der so ein bisschen Buzz bekommen hat. Deswegen Corner-Sache, würde ich jetzt nicht sagen unbedingt besser. Ich meine, das hatten wir ja letztes Mal schon gehabt, ne? Aber ich sehe Grund genug, irgendwie vorsichtig zu sein, aber ich habe auch gleichzeitig ein sehr großes Grundvertrauen darin, dass vielleicht auch noch Spieler irgendwie an den Start kommen, mit denen wir halt überhaupt nicht rechnen, oder dann Spieler, die doch nochmal deutlich besser werden. Und dementsprechend will ich das Team auf keinen Fall abschreiben. Das sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, was für mich, beziehungsweise was mir raussticht oder was für mich wichtig ist und was die Patriots irgendwie geschafft haben, jetzt ist einfach so eine Tiefe im Kader zu haben. Auf jeder Position haben sie, und gerade in der Defense wissen wir das ja seit Jahren, haben sie nicht die Top-Superstars im Team, weil Belichick für die einfach kein Geld ausgeben würde. Und ich meine, Malcolm Butler ist dann ein ähnliches Beispiel wie Cooks. Auch da hätte Belichick niemals das Geld bezahlt, was er in Tennessee bekommt. Aber dafür ist das Team breit aufgestellt. Und ich finde, gerade in der D-Line, in der O-Line und auch im Backfield sind die Patriots sehr, sehr tief aufgestellt und haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und deswegen sage ich, insgesamt ist das Team besser, aber die Offense ist halt so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen.
Ja, okay, das würde ich auch unterschreiben. Also gerade die Front Seven dürfte deutlich besser sein als zum Ende letzter Saison. Also zum einen kommt Hightower zurück, dann Claiborne, der wird einen sich nicht häufig aufspringen lassen vor Jubelei, aber der ist ein solider Veteran Defensive End, der wird Spaß machen. Und dann hast du mit Dietrich Weiss, der jetzt den berühmten Second Year Jump. Ja, auf jeden Fall, der durchaus auch Köpfe drehen lässt im Training Camp. Und wer ist denn jetzt noch gekommen? Lawrence Guy ist nach wie vor gut.
Derek Rivers kommt vielleicht zurück, von dem hat man sich ja letzte Saison schon sehr, sehr viel erhofft.
Ja, ja. Also insofern, die Front Seven wird deutlich besser sein. Also hoffe ich jetzt zumindest mal. Also davon gehe ich jetzt im Moment aus. Klar, Corner dann vielleicht eine Spur. Also insofern, ja, das ist schon okay. Und dann ist aber die Frage, kann halt die Defense einen eventuellen Abfall der Offense kompensieren? Und da, dem stehe ich halt so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber wir werden sehen. Ich würde auch sagen, wir halten uns jetzt nicht so lange daran auf, oder?
Ja, wir wollen ja sowieso über das, über unsere Prediction sprechen, was die...
Genau.
Den Kader angeht, den 53-Mann-Kader, der ja in gar nicht mehr allzu langer Zeit runtergetrimmt werden muss. Sprich, die ganzen Leute, die da jetzt rumhüpfen auf den zwei Feldern in Foxborough, der Kader wird deutlich runtergeschrumpft auf die 53 plus eben den Dings.
Den Practice-Squatter.
Den Practice-Squatter.
Genau.
Sollen wir das machen?
Ja, wir können eben kurz erklären. Also wir haben uns beide separat voneinander uns den Kader angeschaut. Ich muss dazu sagen, ich habe den Kader von Patriots.com genommen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der komplett ist. Aber wir haben uns jeweils gedacht, okay, wie wird der Kader am Ende aussehen, und selber so eine Prediction gestaltet, und werden die jetzt einfach mal nacheinander positionsmäßig abarbeiten, und wenn wir was Spezielles finden, darüber quatschen, oder?
Ja, genau. So machen wir das.
Gut, ja, dann fange ich doch einfach.
Ich habe übrigens den Kader von Madden NFL 09 genommen.
ich glaube, der wird nicht ganz so aktuell sein. Da hast du, glaube ich, nur zwei Positionen, zwei Spieler, die noch identisch sind im Moment.
Nee, keinen.
Von 09?
Ja.
Tom Brady und Gostkowski.
Ja, ach so, ich hatte jetzt an die Defense gedacht.
Ach so, nee, ja, da dürfte keiner mehr am Start sein. Da war der letzte noch Wilfork wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich, ja.
McCourty wurde 10 gedraftet. Ja. Okay. Chung war 2009, ist der gedraftet worden. Der müsste noch drin sein. Auch, ja.
Stimmt, ja.
Ja, guck an.
Bevor er dann kurz nach Philly gegangen ist, ne?
Genau, einen kurzen Stint.
Ja. Okay.
Okay, ja, fangen wir mit der wahrscheinlich leichtesten Position an, Quarterback. Da habe ich zwei Plätze zugewiesen. Und Für mich ist Edling raus. Also nicht komplett gecuttet. Ich vermute, dass die Patriots ihn versuchen, in den Practice-Squad hinein zu manövrieren. Und also Erklärung dafür, immer wenn die Patriots drei Quarterbacks getragen haben, dann waren das auch immer besondere, in Anführungsstrichen. Ne? Und entweder war das ein höher gedrafteter Rookie, sei es jetzt Ryan Mallett oder Garoppolo, und halt der erfahrene Backup, jetzt wieder mal Brian Hoyer, wie es auch damals schon mal der Fall war. Und dann hatten sie drei gehabt und jetzt haben sie mit Edling, den haben sie in der siebten Runde gedraftet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie zum einen überzeugt hat, ist jetzt noch nicht so sonderlich mit seinen Würfen. Und zum anderen glaube ich, dass die Chance auch relativ groß ist, dass man den auf den eigenen Practice-Squad reinbekommt. Ne?
Ja, ich habe ihn trotzdem drin. Ich sage jetzt einfach mal, dass sie mit den drei Quarterbacks in die Saison gehen, in den 53-Mann-Kader. Ich habe zumindest gehört, dass er schon ein bisschen überzeugt hat, also dass er jetzt nicht so ein Bass generiert wie ein Jimmy Garoppolo vielleicht, aber dass er auf jeden Fall sehr, sehr viel Upside hat, dass sie ihn auch gut finden. Und auch wenn er deutlich niedriger gedraftet wurde, sehe ich ihn so ein bisschen als vielleicht so ein Jacoby Brissett, den sie damals ja auch mitgenommen haben. Und deswegen nehme ich ihn mit und gehe mit drei Quarterbacks in die Saison.
Ja, da will ich jetzt gar nicht so großartig widersprechen. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist auch genauso gut möglich. Das ist irgendwie, glaube ich, so eine 50-50-Sache.
Ja. Dann mache ich mal weiter. Mit einer ganz schwierigen Position, Fullback. Mit einem gehen sie meistens in die Saison und ich glaube auch dieses Mal wird James Devlin nach seiner Vertragsverlängerung relativ sicheren Spot haben, weil er einfach...
Nicht Pogi?
Wer?
Nicht Pogi? Oder Pogi oder Poggi?
Nee, James Devlin, oft verkannte Position, aber für die Patriots sehr, sehr wichtig und gerade jetzt mit auch einem jungen Sonny Michel auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man ihm auch nochmal einen Fullback zur Seite stellen kann. Und sie benutzen ihn ja auch sehr, sehr häufig in ihren Packages, um so ein bisschen Verwirrung zu sorgen.
Ja, definitiv. Also ist auch für mich relativ außer Frage, dass Devlin mit in den Kader reinkommen wird. Sicherlich nicht gesetzt, aber auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise der Roster-Bubble in Bedrohung. Nur habe ich, ich packe immer die Fullbacks eigentlich immer auch in die Running Backs rein. Dementsprechend würde ich dann jetzt auch direkt mit den Running Backs weitermachen.
Ja.
Und bei den Running Backs, also mit Running Back und Fullback zusammen, habe ich 6 Positionen. Mhm. Natürlich Sony Michel, das sollte relativ klar sein. Auch Jeremy Hill überrascht jetzt nicht sonderlich. Rex Burkhardt genauso wenig. Brandon Bolden finde ich nicht ungefährlich. Ich glaube, er wurde auch dieses Jahr schon mal wieder gecuttet, oder? Oder war das letztes? Nee, ich glaube schon, ja.
Ja, aber relativ schnell wieder
zurückgeholt. Oder war der Free Agent? Ich glaube, der war Free Agent, ne? So war das, glaube ich. Aber Brandon Bolden habe ich auch drin. Und James White. Also insofern, da ist jetzt nicht so viel Überraschung am Start. Man hört jetzt von den Rookie-Running-Backs nicht unbedingt viel, die im Camp am Start sind. Die Überraschung, die vielleicht da ist, ist, dass Mike Gillisley weg ist. Und ob das jetzt unbedingt eine Überraschung ist.
Ja, ich habe es genauso wie du. Große Überraschung wäre es nicht mit Mike Gillisley, weil er einfach schon im letzten Jahr, ich meine, ab gefühlt Woche, weiß ich nicht, was war das, 4, 5?
Ja, irgendwie sowas war relativ
spätestens schwierig. Ja, doch, eigentlich schon. Also da war er einfach weg vom Fenster und seitdem hat man eigentlich auch nichts mehr gesehen. Von daher wäre das relativ sicher, glaube ich, auch. Brandon Bolden würde ich auf jeden Fall relativ sicher mitnehmen, weil einfach Bill Belichick so viel Wert auf Special Teams legt. Jetzt auch mit den Veränderungen in den Regeln. Brauche da, glaube ich, auch erfahrene Leute, die gut tackeln können. Und Brandon Bolden ist einer der besten Special Teamer, die sie in New England haben. Und jemand, der immer, wenn es hart auf hart kommt, weil er das Playbook kennt, weil er schon lange mit Brady zusammenspielt, auch da mal reingeworfen werden kann, wenn es wirklich dann, wenn du dir vorstellst, es geht, weiß ich nicht, Woche 16 oder 17 oder erstes Playoff-Spiel, der eine oder andere Running Back ist verletzt, dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, Rex Burkhardt rein und fumbelt zweimal, dann ist der raus und dann kommt häufig Bill Belichick zurück auf Brandon Bolden. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, deswegen habe ich ihn so als Security Blanket und auf jeden Fall als Special Teamer immer dabei.
Ja, es ist naheliegend. Ich habe nur so ein bisschen Bedenken dabei, die Patriots, ich weiß gar nicht, ob die Patriots schon mal jemals in meiner aktiven Karriere einen Dedicated Return Man hatten. Wenn nur ganz kurz, vielleicht haben sie Hester noch mal kurz gesigned, bevor er in Ruhestand gegangen ist.
Nee.
Um nochmal irgendwie sowas. Aber die Sache ist ja die, das hat halt auch einen Trickle-Down-Effekt, weil Cordarrelle Patterson mit Sicherheit ja auch in der Punt-Coverage spielen wird und dort dann vielleicht als Gunner beziehungsweise als Weiß arbeiten wird. Und hat er, glaube ich, sogar auch schon. Und dann ist die Frage, was der Trickle-Down-Effekt für einen Brandon Bolden bedeutet, ob dann seine Fähigkeiten nicht mehr ganz so besonders sind. Aber es ist nicht vermessen, wenn man denkt, dass Bolden auch dieses Jahr wieder als Special-Teamer bei den Patriots am Start sein wird.
Ja, und vielleicht kann man ja dann auch, man kann ja dann auch immer sehr schön viel rotieren. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass Rex Burkhead zum Beispiel auch sehr viel Special-Team gespielt hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Rex Burkhead in diesem Running-Back-Core ein ganz, ganz essentiell wichtiger Running-Back ist, noch vielleicht mehr als im letzten Jahr, könnte ich mir auch vorstellen, dass man ihn dann eben rauszieht aus der Punt-Coverage oder der Kick-Off-Coverage. Und dann eben jemand wie Brandon Bolden seinen Platz einnimmt.
Ja, durchaus möglich, durchaus möglich.
Wide Receiver.
Genau.
Ich gehe mit 6 Wide Receivern in die Saison. Jetzt mal im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein bisschen mehr. Doch, ist einer mehr. Und zwar gehe ich mit Jules. Ich rechne ihn jetzt mal mit rein. Trotz der 4-Spiele-Sperre. Dann Hogan, Dossett, Eric Decker, glaube ich, dass er es schaffen kann. Patterson und Slater, der ja offiziell auch als Wide Receiver geführt wird im Kader. Kenny Britt, wie gesagt, hatte ich schon mehrfach angesprochen, ist für mich jemand, bei dem ich nicht glaube, dass er es schaffen wird, den Cut. Und Malcolm Mitchell ist für mich eine Option, dass entweder packen sie ihn auf die IR relativ bald oder er könnte sogar vielleicht auch entlassen werden. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass Malcolm Mitchell in den 53-Mann-Kader kommen kann, weil er bis jetzt eigentlich noch gar nichts auf dem Feld irgendwie zustande bringen konnte aufgrund seiner Verletzung.
Ja, also Malcolm Mitchell habe ich auch nicht mit drin. Ich habe jetzt nur gerade ein Problem. Ich habe auf der Internetseite markiert und außersehen auf den Link geklickt und dann ist die Seite weg, jetzt ist meine ganze Markierung weg. Jetzt muss ich das aus der Erinnerung machen. Dementsprechend dauert das vielleicht einen Tacken länger, aber ich gebe mein Bestes.
Deswegen schreibt man immer alles auf, Christian.
Ja, ich weiß, aber ich war spät dran heute und war träge und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe Eric Decker. Ich denke tatsächlich, dass er das Team schaffen wird, beziehungsweise ich hoffe es. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Zeichen der Qualität, sondern der Notwendigkeit. Dann Bucks and Barriers. Ich denke schon, dass er schaffen wird, gerade halt mit dem extra Rosterplatz, den Edelman quasi dadurch generiert durch seine Sperre. Ist ja auch durchaus nochmal ein bisschen mehr Platz. Cordarrelle Patterson zählt ja auch als Wide Receiver dazu. Kenny Britt. Jetzt habe ich 4. 1, 2, 3, 4. Chris Hogan Nummer 5, Matthew Slater Nummer 6 als hauptsächlich Special Teamer, aber trotzdem Wide Receiver. Und Julian Edelman und Philipp Dossett. Warte, nee, jetzt bin ich irgendwo durch.
Du hattest Hogan, du hattest Decker, du hattest Patterson, ja. Du hattest Slater, das sind 4. Dann hattest du Barrios, das sind 5. Dossett 6. Und Jules wäre dann der 7.
Und Kenny Britt, der 8. Okay, dann, da muss ich jetzt ganz schnell, ganz spontan noch einen davon rauskegeln. Das mache ich ungern. Aber dann ist es wahrscheinlich echt Kenny Britt, obwohl ich so viel auf ihn hoffe. Ja, Kenny Britt. Ja, Kenny Britt auf der Roster Bible und fliegt leider raus.
Also
sogar noch einer mehr als bei dir.
Bei Barry's Big ist für mich so ein klassischer
Practice-Squad-Spieler. Ja, das ist auch möglich.
Gedrafteter Wide Receiver, der im Grunde genommen nur in der Slot spielen kann. Eine Position, die extrem viel Vorbereitung bedarf bei den Patriots. Man sieht das, ich meine, wie lange hat Edelman gebraucht, um dieses Vertrauen mit Brady aufzubauen, in der Slot wirklich da zu spielen. Gleiches gilt für Amendola, der am Anfang seiner Karriere in New England nicht überzeugt hat. Viel zu schwierig in meinen Augen im Playbook der Patriots, diese Position, vielleicht das Football-Verständnis angeht, vielleicht die schwierigste bei den Pats und deswegen glaube ich, müssen sie ihn noch weiter fördern und auf den Practice-Squad schieben.
Ja, ist auch durchaus solide Argumentation, der ich folgen kann.
Da mache ich mal weiter, wenn du deine Notizen so ein bisschen wieder aus dem Gedächtnis zurückkramen musst.
Ja, ich bin hier schon fleißig am Klicken.
gut, die O-Line, da gehe ich mit 8 O-Linern in die kommende Saison. Ein weniger, als es in den letzten Jahren immer der Fall war. Häufig sind sie mit 9 in die Saison gegangen. Ich habe Andrews, Isaiah Wynn, Trent Brown, Brian Schwenke, den sie jetzt relativ kürzlich gesigned haben, Marcus Cannon, Jack Mason, Joey Tooney und Ted Karras. Adrian Weddle ist vielleicht da so der bekannteste Name, den ich rausnehme, der jetzt nicht so wirklich überzeugt hat für Cannon. Klar, ist es ein bisschen riskanter, weil Cannon eben die Verletzung noch vielleicht so ein bisschen in sich drin hat. Aber ich glaube, mit Trent Brown hätten sie jemanden, der auf jeden Fall switchen könnte. Und mit Isaiah Wynn haben sie sowohl auch jemanden, der dann auch wieder switchen könnte für Trent Brown. Also ein paar mehr Spieler momentan bei in der O-Line, die verschiedene Positionen auch bekleiden können. Von daher, glaube ich, können sie da den Roster-Spot sparen und in die Defense dann stecken.
Ja, ich das glaube ich nicht. Also O-Line, da bin ich mir relativ sicher, dass es 9 werden. Das ist, glaube ich, seit Jahren sind es, glaube ich, immer 9 oder 10. Bin mir aber auch nicht 100% sicher, aber 9 das habe ich so im Hinterkopf. Ja. Und O-Line ist auch so ein Spot, da würde ich, das finde ich auch gefährlich, mit wenigern reinzugehen. Ich habe es aber ein bisschen anders. Ich habe Ladeon Waddle habe ich mit reingenommen. Der war jetzt so lange bei den Pats und sie haben ihn schlussendlich auch wieder unter Vertrag genommen. Das werden sie nicht ohne Grund gemacht haben. Und ich finde, dass er auch ja eigentlich immer ganz okay gespielt hat, ne? Als Backup durchaus in Ordnung. Ich habe nur noch Ted Karras und Cole Corson mit am Start. Für das Interior interessant. Aber bin mir da bei den beiden Positionen auch nicht so sicher. Und das ist auch schwer einzuschätzen, ne, wie Schwenke jetzt ist und wie es sich entwickelt. Aber gut, ich meine, die Top 5 sind relativ klar, ne? Nur halt die Frage ist, was ist mit Wynn, ob er als Left Tackle an den Start gehen wird oder vielleicht Tooney als Left Guard Konkurrenz machen wird. Also im Moment ist er hauptsächlich noch mit dem Second Teamern unterwegs, so wie ich das immer mitbekomme.
Ja, korrekt.
Okay, gehen wir weiter zu den Linebackern.
Dann wollen wir noch die Tight Ends machen, dann haben wir die
Offensive. Ah ja, stimmt. Nee, ich hab umgekehrt. Ich hatte die Tight Ends vor der Offensive Line, deswegen.
Ah.
Ja. Aber das ist, glaube ich, auch relativ schnell gesagt, denke ich. Tight End 3 habe ich.
Ja, ich auch. Gronk, Allen und Hollister.
Jetzt muss ich mir überlegen. Hatte ich Hollister oder Troy Nicholas? Ah, der ist nicht mehr da, ne? Lass mich mal eben kurz schauen.
Also momentan haben sie...
Ach ja, Ryan Izzo, das war so die Frage, Hollister oder Izzo. Ich habe auch eher zu Hollister tendiert, auch wenn man viel Gutes von ihm gehört hat. Aber Izzo ist eigentlich wieder so ein klassischer Practice-Squad-Dude, ne? Und Hollister ist halt, er hat halt echt ein bisschen Action bekommen in den letzten Tagen. Also insofern, wahrscheinlich wird es so sein, ne?
Und Will Ty relativ aus sich. Also von dem hat man bis jetzt auch noch nichts gehört, auch wenn er vielleicht so ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen könnte, aber...
Ja, das ist so ein typischer Kandidat. Sei mal im Training Camp mit dabei, inkorporiere mal unser Playbook und wenn in der Saison was passiert, rufen wir dich an. So ja, als auf die Kurzwahlliste, ne?
Ja, die ist ziemlich lang mittlerweile beim Patriots.
Das stimmt.
Okay, jetzt können wir drüber reden. Du wolltest die Linebacker machen?
Ja, genau. Linebacker natürlich angefangen mit Dont'a Hightower.
Ja.
Gefolgt von Christian Sam und Jashon.
Oh Gott. Juan.
Den Namen habe ich noch nie ausgeschrieben gesehen. Ja, okay, Juan Bentley. Notwendigerweise irgendwie so ein bisschen. Und Kyle Van Noy und Marquise Flowers habe ich drin. Also ich glaube, dass Brandon King wird es dieses Jahr nicht schaffen, über Special Team reinzukommen. Und Landon Roberts, ich glaube es eher auch nicht so.
Ich habe es relativ ähnlich, wobei ich noch so ein paar Fragezeichen bei mir habe. Also ich habe ganz sicher für mich Hightower, Juwan Bentley, Calvin Neu, Harvey Lange. Ich glaube, der könnte es schaffen. Marquise Flowers, bei Christian Sam. Ich finde Bentley... der mit deutlich mehr Upside bei den Patriots, der Rookie-Linebacker, der auch in meinen Augen viel mehr Athletik mitbringt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sam vielleicht auf den Practice-Squad rutscht. Würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie ihn mitnehmen in den 53-Mann-Kader. Harvey Lange, habe ich das Gefühl, dass er, wenn er wirklich von seinem schweren Autounfall bei 100% ist, dass er von seiner ja, von seinem Können her auf jeden Fall mit rein müsste bei den Linebackern.
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich eben gefragt, als ich das zusammengestellt habe, Harvey Lange, und habe mich gefragt, ob ich den Namen in dieser einen Woche Training Camp auch nur einmal gehört habe.
Ich habe es gehört.
Okay.
Also ich habe, aber er hat natürlich auch nur bisher mit der zweiten Unit auch Snaps bekommen, ja. Hat auch nicht so viel gemacht. Also er ist nicht großartig aufgefallen, aber im Gegensatz zu Landon Roberts, King etc. hat er für mich deutlich mehr, was er mitbringt. Vor allen Dingen, was die Pass-Coverage angeht. Und da gab es ja jetzt im Training Camp sehr viel Buhai auch um Leute wie Hightower oder auch Calvin Neu, die da wirklich sehr viel wohl dran gearbeitet haben. Da gehe ich mal davon aus, dass die Patriots da so ein bisschen so einen Schwerpunkt auch drauf gelegt haben bei den Linebackern in der Offseason, dass sie einfach ein bisschen besser die in der Pass-Coverage auch agieren können. Und da sehe ich halt für Harvey Lange so ein bisschen den Vorteil, dass er es in den Roster schaffen könnte.
Ja.
Genau.
Okay.
Die Line.
Lass uns erst Cornerback machen.
Cornerback willst du? Okay.
So habe ich es bei mir sortiert. Da habe ich auch fünf Leute, die den Kader schaffen. Natürlich angeführt von Stephon Gilmore. Dann habe ich natürlich auch Duke Dawson drin. Und Eric Rowe, der ja nach wie vor wohl in der ersten Unit drin zu sein scheint. Als undrafted Rookie Free Agent, mein erster, den ich in den Kader reinbringe, ist JC Jackson, der wirklich viel Push bekommt. Also insofern sind die Chancen da, glaube ich, auch nicht schlecht. Und als fünften habe ich drin Jonathan Jones, der, ja. Aber das ist so auch so ein bisschen die Sache. Ich glaube nicht, dass Jason McCourty es schaffen wird. Ich habe da irgendwie, das ist so meine erste Überraschung, würde ich sagen.
Meinst du?
Ja. Also ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl im Moment bei. Kann auch sein, dass er verletzt ist irgendwie und deswegen so ein bisschen langsamer spielt oder so, dass da irgendwie noch sowas ist und er noch ein bisschen braucht und deswegen geschont wird. Ich glaube, er hat gestern irgendwie das erste Mal mehr oder weniger überhaupt First Team Reps bekommen und das riecht irgendwie für mich alles ganz schön komisch.
Ja, aber wäre jetzt auch nicht das erste Mal bei den Patriots. Also ich sehe ihn eigentlich relativ sicher auch mit drin, weil einfach der die Cornerback-Position sonst einfach sehr, sehr schwach besetzt wäre, vor allen Dingen was Erfahrungen angeht, weil ich habe auch JC Jackson mit dabei, ich habe Duke Dawson mit dabei, ich habe auch noch Ryan Lewis mit dabei. Eric Rowe ist für mich so ein Kandidat, obwohl er mit dem First Team Reps bekommt momentan, überzeugt er nicht wirklich in meinen Augen. Das, was man hört von den Cornerbacks, ist jetzt nicht unbedingt Eric Rowe, sondern das sind Stephon Gilmore, das ist Jackson, das ist auch Lewis, der sehr viel Gutes macht. Und Eric Rowe hat auch in der letzten Saison für mich sehr schwach gespielt, hat auch einige Spiele nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Also Eric Rowe ist für mich der Kandidat, der es nicht schafft bei den Patriots in die Cornerback-Position in den 53-Mann-Kader. Und es würde mich jetzt auch nicht großartig stören, weil er, wie gesagt, ob das jetzt der Super Bowl war oder auch in Spielen wie gegen Pittsburgh, also wenn lange Pässe zugelassen wurden in der letzten Saison und ich nehme jetzt mal Jonathan Bademosi aus oder Jonathan Jones, dann war es meistens Eric Rowe, der sie zugelassen hat. Und wenn es einen wichtigen Punkt bei den Patriots gibt, ist dann, lass nicht den weiten Ball zu. Und das hat Eric Rowe nicht geschafft.
Ja, ich bin mir da bei der Position noch nicht wirklich sicher. Das ist so ein bisschen die Sache dabei. Jason McCourty, es kann durchaus auch sein, dass da noch reinkommt, dass das halt irgendwie eine andere Ursache hat. Ryan Lewis, was ich, meine ich, von ihm gehört habe, ist, dass er mindestens genauso viele gute Spielzüge zulässt wie schlechte.
Ja.
Also sehr unkonstant und das ist so die Frage, kann man das noch irgendwie raustrainieren oder so? Oder hat das vielleicht mit irgendwelchen speziellen Sachen zu tun, die man im Training Camp dann gerade trainiert? Dass es gar nicht sein Fehler ist, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber es ist auch einfach echt nicht leicht.
Dann lass uns weitermachen. Willst du jetzt die Safeties machen, weil es passender wären?
Ja.
Ja, da habe ich fünf, und zwar Chung, McCourty, Ebner, der auch als Safety, wenn er auch fast nur Special Teams spielt, Daron Harmon und den relativ neu akquirierten, vorhin schon angesprochenen Eddie Pleasant von den Texans, der es schaffen könnte.
Moment, ich habe die genau dieselben, aber ich habe mir nur vier notiert.
Chung, McCourty, ja. Ebner, Pleasant und Harmon.
Ja.
Das sind fünf.
Ja, dann habe ich Pleasant, glaube ich, nicht mehr drin. Nur vier. Das wäre das Wahrscheinlichste. Obwohl Ebner, ja, der spielt ja auch. Das ist ja eigentlich ein Core-Special-Teamer, ne?
Ja, aber es ist halt offiziell, sein Roster-Spot ist bei den Safeties.
Ja, ja.
Und ab und an, wenn man Hail Mary...
ab und an.
Obwohl, da selbst dann kommt Gronkowski aufs Spielfeld. Also.
Also Ebner, den sieht man ab und zu mal, ne? Aber das ist dann auch, wenn man irgendwie mit drei Touchdown führt oder so, dann ist er mal auf dem Feld. Oder wenn ganz viele Verletzungen am Start sind.
Oder Belichick probiert ihn als Outside-Linebacker oder so ein Kram.
Ja, ich möchte, ja, ich stimme dir da mit der Positionsgruppe so zu, habe dann aber bei mir in meinem Zahlenspiel ein kleines Problem. Aber es ist ja auch nur eine Projektion.
Wir werden nicht drauf festgenagelt, hoffentlich.
Gut, dann gehen wir zur Defensive Line.
Ja, habe ich acht Leute, genauso wie bei der O-Line. Acht Leute, das ist zumindest das, was die Patriots häufiger mitnehmen. Acht oder neun, aber meistens acht. Trey Flowers, Claiborne, Wise Jr. und Derek Rivers als die eher die Ends. Und die Interior Linemen habe ich Malcolm Brown, Lawrence Guy, Danny Shelton und Adam Butler, der für mich letztes Jahr im Grunde genommen die Entdeckung war in der Defensive Line.
Ich habe es genau so, nur dass ich noch Vincent Valentine mit dabei hätte. Mhm. Den ich jetzt aber aufgrund dessen, dass ich ja eine Position zu viel habe, dann jetzt spontan rausstreiche.
So leicht geht das da manchmal.
Ja, deswegen nennt man mich ja auch den GM der Zukunft. Mhm. Und wenn ich irgendwann mal ein Team leite, werde ich es auch so machen.
Das wär super lustig, wenn die das wirklich so machen würden. So. Also am Ende so zwei Stunden vor der Deadline so, verdammt, wir haben ja 54 Leute. Wer war der Letzte, der auf dem Zettel? Okay, du bist raus.
Genau, die werden auch nicht rausgeschrieben, sondern auf der Website markiert. Und dann drückt jemand auf den Link, dann ist die ganze Markierung weg und dann weiß man nicht mehr, was los ist.
Ja, ja, so ist das. Somit hätten wir dann 53 Mann-Kader für die kommende Saison. Was ist möglich?
Nein.
Ach ja, wir haben noch Special Teams. Entschuldigung,
ja.
Erst bei 50.
Ja.
Oder hast du mehr Special Teamer? Ich habe drei.
Ich habe auch drei. Ich habe Gostowski, ich habe Joey Cardona natürlich als zuverlässigen Longsnapper.
Und jetzt bin ich gespannt.
Ich habe Boch Hawkins tatsächlich genommen.
Ehrlich?
Ja, ich habe ihn genommen. Ich finde, er ist noch ungeschliffen, was man hört. Ich glaube, er hat einen ganz fürchterlichen Shank Ball gehabt, der irgendwie nur 10 Yards weit geflogen ist und dann ist aus. Aber man hört, er hat mehr Kraft im Bein und teilweise auch sehr schöne Kicks, so das, was ich mitbekomme. Und ich habe das Gefühl, dass da vielleicht auch mal so an der Zeit ist, dass da ein neuer Panther an Start kommt.
Ja, ich meine, für alle die uns auch häufiger hören, ich bin kein großer Fan von Allen und zumindest jetzt nicht im letzten Jahr gewesen, auch in den Jahren davor hat er mich nicht wirklich überzeugt. Ich glaube aber trotzdem, dass sie mit ihm nochmal spielen wobei den Rookie werden sie auch nicht ins Practice Squad packen, aber vielleicht auch in die Kurzwahlliste oder irgendwie.
Noch warum nicht? Ich meine, kannst du auch im Practice Squad reinpacken, glaube ich.
Ja, aber macht das viel Sinn, den Platz für einen Panther?
Ja, nicht unbedingt.
Also
nicht unbedingt. Also ich lehne mich da auch sehr weit aus dem Fenster. Das war eigentlich auch mehr so ein Spaßding.
Also ich sehr ich mir auch einen neuen Panther für die Patriots wünschen würde, aber nur um des neuen Panthers willen würde ich jetzt nicht Allen rausnehmen und deswegen habe ich Allen noch dabei. Er ist zumindest solide auf seinem Niveau geblieben. Er hat jetzt die Erfahrung, er würde jetzt in einem Playoff-Spiel jetzt nicht anfangen zu flattern. Aber man kann auch nicht wirklich großartige Sachen von ihm erwarten.
Ja, ich meine, aber es ist ja auch schon bezeichnend. Also du hast Boch Hawkes, der hat die erste Woche jetzt überlebt und das ist auch nicht unbedingt gegeben. Ne? Man hat das auch schon häufig gehabt, dass dann irgendwelche anderen Kicker oder Panther ins Training Camp eingeladen wurden, die dann halt nicht die erste Woche überlebt haben, die dann auch quasi gekündigt wurde, als ein neuer Spieler kam, der frei wurde, der irgendwie quasi hoch auf dem Kurs stand. Ne?
Ja, das stimmt.
Es ist halt, es ist aber auch eigentlich ziemlich unmöglich, das Feuer zu sehen, das muss man auch einfach dazu sagen.
Ja, das stimmt, aber ich muss, auch wenn es jetzt nicht Patriots-related ist, aber ich habe mich sehr, sehr gewundert, als ich die Nachricht gesehen habe, dass die Raiders, beziehungsweise Gruden, dein guter Freund Christian, ihr komplettes Special-Team ausgetauscht haben diese Saison. Und vor allen Dingen Sie haben jetzt Giorgio Tavecchio, der ja den großartigen Janikowski verdrängt hatte als Kicker, haben sie jetzt rausgeschmissen, nachdem sie schon Mackett King, den in meinen Augen besten Panther, rausgeschmissen hatten und Cordarrelle Patterson rausgeworfen hatten, haben sie jetzt ihre drei Core-Special-Teamer rausgeworfen. Ultra interessant fand ich das. Also
es gibt dafür auch eine ganz, ganz leichte Erklärung. Gruden hat halt einfach gemerkt, dass die Medien zu sehr auf ihn rumdreschen, dass er mit so vielen alten, vermeintlich verblühten Talenten aufwartet, dass er sich jetzt gedacht hat, okay, ich muss den Altersschnitt ein bisschen runterbringen und jetzt fängt er mit ganz vielen Jungen im Special Team an.
Nee, die haben ja Mike Nugent gesigned.
Ach echt? haben die nicht einen Rookie Panther?
Ja, aber als Kicker für Tavecchio haben sie jetzt Mike Nugent, der treibt den
eigentlich. Ja, Mike Nugent, das stimmt natürlich, aber mit dem Panther kannst du den Schnitt natürlich.
Ja, so ein bisschen.
Ja, okay. Ich habe übrigens mir eine Notiz erstellt auf meinem Handy, die Grudenisms heißt. Ich werde da jetzt immer die ganzen Gruden-Zitate sammeln und die besten dann immer hier zum Besten geben.
Das ist schön. Oder vielleicht in unserem anderen Pod, dem GFL-Pod.
Ja, sowohl hier als auch da, genau. Ja, also ich denke mittlerweile die meisten kennen natürlich unser Flagship.
Und das unseres Labels.
Ja. Genau. Ich habe noch einiges, Felix.
Ja, ich weiß.
Ah, gut, ich dachte schon, das hat sich gerade schon so angehört, als wenn du hier so Richtung Feierabend gehen wolltest.
Ja, ich habe schon alles ausgemacht, ja.
Sehr gut. erstmal newsmäßig haben wir da noch was, lass mich eben kurz auf meine Notizen schauen. So ein bisschen Alex Guerrero-Stuff. Es war jetzt wohl so, dass er diese Woche jede Woche am Start war. Müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden, aber es könnte sein, dass er so ein bisschen Appeasement von Bill Belichick quasi an den Start gebracht wurde, um Tom Brady zufriedenzustellen, dass Guerrero jetzt vielleicht mehr Kompetenzen bekommt, beziehungsweise mehr Rechte bekommt. Möglich.
Möglich.
Brady war ziemlich angepisst, als er gefragt wurde, ob Edelmans Suspendierung etwas zu tun hatte mit dem TB12-Programm und hat darauf, nicht freundlich reagiert.
Nee, das war wirklich
prompt abgebrochen.
Das war wirklich heftig. Also, er hat ja wirklich geschrien, dann fast schon: I'm out!
Ja, ja.
Lass mich in Ruhe.
Und wer hat's gefragt? Ben Roland. Ja, also der bleibt seiner Linie treu. Also insofern, die Geschichte ist nicht ganz vorbei. Aber ja. Duo Rosenhaus wurde gesichtet bei den Patriots. Könnte ein Indiz dafür sein, dass der Vertrag von Rob Gronkowski bald angegangen wird. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so besonders, dass Duo Rosenhaus so als Agent seine Top-Klienten abklappert im Training-Camp, ne?
Nee, ich habe es dann auch nochmal ein bisschen nachgelesen. Er hat ja mehrere bei den Patriots, aber er hat auch andere Training-Camps besucht. Irgendwie muss er ja auch so ein bisschen was machen für sein Geld und wenn jetzt gerade kein neuer Vertrag ansteht. Also er hat auch seine anderen Klienten in den anderen NFL-Training-Camps besucht und mal ein bisschen gesagt, so, hi, lasst uns doch mal demnächst mal ein bisschen sprechen. Also nicht allzu bedrohlich dann.
Ja, das denke ich auch. Noch so ein bisschen aus der Kategorie Fun, was ich so ein bisschen in die Richtung gepackt habe, von den Kommentaren von Lane war das, glaube ich, ne, von Philly, der gesagt hat, die Patriots hätten keinen Spaß. das ist irgendwie das einzige erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, dass die Patriots am Donnerstag war das, glaube ich, Offense und Defense getauscht haben und Patrick Chung als Quarterback zum Beispiel gespielt hat gegen Tom Brady, der Linebacker war.
Safety war.
Nee, ich meine, ich hätte Linebacker gelesen.
Ich meine Safety, aber okay.
Safety macht durchaus mehr Sinn. Ich glaube nicht, dass du deinen Quarterback so als Thumping Linebacker haben willst, der die A-Gap stürmt, ne?
Genau,
oder so ein Polomalu über die Line of Scrimmage springen, ne? Nee, ja, also insofern schon so ein bisschen witzig, aber jetzt auch nicht unbedingt so besonders. Und dann natürlich die Sache, dass Isaiah Wynn es geschafft hat, den zweiten Punt zu fangen. Den ersten hat er noch gedroppt, glaube ich. Den zweiten hat er gefangen. Das ist auch so eine Tradition, die ja schon ewig war. Ne? Ich meine, Wilfork hat ja auch häufig dann immer die Punts gefangen. Das hat dann auch immer für viel Jubel gesorgt und für mehr Freizeit.
Sebastian Vollmer, glaube ich, auch der Deutsche, glaube ich, entweder in seiner Rookie- oder in seiner zweiten Saison, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in seiner Rookie-Saison, aber da beim ersten Mal gefangen. Also der brauchte keine zwei Versuche.
Das war noch so ein bisschen aus der Kategorie Fun. Nachrichtmäßig, die Zahlen von dem Vertrag von Decker sind so halb raus. 1,9 Millionen für ein Jahr. Incentives nochmal 600.000, die basierend auf seinen, auf den Passempfängerungen, auf den Gefängnenpassen, auf den Gefängnenpässen beruht.
Gefängnis, genau. Beruht, ja.
Also bis zu 2,5 Millionen, klassischer Deal irgendwie für einen Street Free Agent, der schon ein bisschen erfahrener ist und ein bisschen Upside hat. Ja, ja.
Ja. Ja, man hat ihn sehr viel reden sehen mit Bill Belichick. Die waren in sehr großem Austausch jetzt im Training gestern. Ja, also wie gesagt, man kann nur hoffen, dass er so ein bisschen aufblühen wird, dass er den Patriots so ein bisschen Veteran Presence da gibt auf der Wide Receiver Position und vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen was produziert. Aber man kann nicht zu viel erhoffen, dass sonst hätte er mit Sicherheit schon vorher irgendwo anders einen Vertrag unterzeichnet.
Ja. Dann habe ich noch ein kleines Nugget, so ein kleines Wissensnugget, das wahrscheinlich die wenigsten von euch wissen. Ich glaube, Felix, du weißt es, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen dieses Cap-Geekige, was mir so in mir ist. Und zwar warte ich eigentlich schon seit, ich glaube, 4 Jahren mittlerweile darauf, dass die Patriots einen Bonus auf ihr Cap bekommen. Und zwar in Höhe von, ich glaube, 3,25 Millionen. Auf jeden Fall sind es um die 3 Millionen. Für Aaron Hernandez. Das sind quasi noch Bonuszahlungen, die Patriots einbehalten haben, beziehungsweise zurückgefordert haben. Nicht einbehalten haben, sondern zurückgefordert haben. Und seit Jahren heißt es ja, es könnte irgendwie demnächst mal wieder gutgeschrieben werden. Man weiß es aber nicht genau. Und es hängt irgendwie noch damit zusammen, dass alle legalen Prozesse, alle juristischen Verfahren um die Causa Aaron Hernandez noch alle abgearbeitet werden müssen. Und das zieht und zieht und zieht sich. Und diese 3,25 Millionen, ich frag mich wirklich. Also so langsam müssen sie ja nun mal kommen. Das ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her. Ich glaube, 2013 ist das gewesen, ne?
Hey.
5 Jahre?
Ja, 2013 war es. Ja.
Also insofern, so ein kleines News-Nugget, da schweben noch 3,25 Millionen so in der Zukunft als ein Mittelklasse-Spieler oder so. Oder
immerhin besser als Eric Decker.
Oder zwei Core-Special-Teamer oder sowas.
Ja, das Schwierige an dieser Situation ist ja einfach, dass, was du angesprochen hattest, bei dem Aaron Hernandez-Fall ist einiges noch juristisch nicht abgeschlossen. Das muss komplett abgeschlossen sein, sodass die Patriots jetzt dann, beantragen nicht unbedingt, aber dass sie das bekommen können. Wir haben in dem Aaron Hernandez-Case noch mehrere Zivilverfahren, die laufen. Auch die sind bei weitem noch nicht abgeschlossen. Das kann wirklich alles noch dauern. Und vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen mit so juristischen Sachen dann auskennt, weiß man, dass sowas Jahre dauern kann. Und die Patriots jetzt natürlich auch aus eigenen PR-Gründen jetzt damit natürlich nicht so doll immer auf die Kacke hauen wollen, weil der Fall Aaron Hernandez ist traurig genug. Man möchte natürlich dann nicht als das Team, was quasi seine Probleme nicht erkannt hat, dann in der Presse auftauchen als die, die jetzt endlich mal das Geld zurückfordern wollen und geldgierig sind und so weiter und so fort, auch wenn es ihnen natürlich logischerweise zusteht. Deswegen glaube ich, dass sie das relativ unter der Hand, also relativ im Verborgenen ruhig versuchen, langsam aber sicher an diese Zahlen ranzukommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es noch 2-3 Jahre dauern wird.
Ja. Ich rechne eigentlich seit 2 Jahren jedes Jahr damit. Aber offensichtlich habe ich nicht gut gerechnet. aber nur so als kleines Nugget, das ist mir irgendwie, fällt mir immer mal wieder ein, man liest ja auch nur noch ganz, ganz, ganz selten was drüber. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das in einem Tweet gesehen habe, das liegt schon mehr als ein Jahr zurück. Also insofern, das ist auch wirklich nicht mehr in dem in der Twitter-Sphäre zu finden. Aber ab und zu fällt es mir halt wieder ein und ich dachte jetzt, heute ist mir wieder eingefallen, dann dachte ich, teile ich es euch mal mit. The more you know.
Ja. Ich habe auch noch eine kleine Sache, Christian.
Okay,
Das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten, beim ersten Hören etwas lustig an, aber ich meine es wirklich gar nicht nur als Spaß, sondern schon auch ein bisschen Ernsthaftigkeit.
Mhm.
Die neue Helmet Rule, die ja auch bei uns, auch bei Twitter so ein bisschen für kontroverse Meinungen gesorgt hat. Jetzt in Bezug auf die Patriots. Meinst du, Tom Brady mit seinem Quarterback-Sneak muss sich irgendwie umstellen? Oder die Patriots sollten irgendwie versuchen, das neu zu trainieren? Weil wenn man es, auch wenn ich nicht glaube, dass es so wirklich gepfiffen wird, aber streng genommen darf er das nicht mehr.
Ja, das ist es ist halt echt schwierig, ne? Das sind so viele Fragezeichen, die offen sind mit der Helmet Rule, wie sie gepfiffen wird. Wird sie bei Linemen gepfiffen? Wird sie konsequent gepfiffen oder nur, wenn das und das gemacht wird? Und schlussendlich beim Quarterback-Sneak ist das auch so eine Sache. Was anderes, was ich gelesen habe, jetzt, was so leicht damit auch zusammenhängt, das war eben bei Pro Football Talk, deswegen muss man auch vorsichtig sein, wie das ernst zu nehmen ist, dass der Quarterback-Slide, wenn der Quarterback nach vorne slidet, quasi, auch als sich aufgebender Quarterback zu betrachten ist, so als wenn er mit Füßen vorsliden würde. Und schlussendlich könnte man ja auch den Quarterback-Sneak so ein bisschen in die Richtung bewerten, dass es dann quasi ein nach vorne sliden ist, weil er, ja, ne,
ja, aber greift,
blitzt sich mit den Beinen ab, aber
wo machst du, dann, wenn du aber sagst, dass er sich quasi aufgibt, dann ist es ja, ab dem Zeitpunkt, wo er sich aufgibt, gibt es dann keinen Raumgewinn mehr. Das heißt,
genau, ja.
Das ist schwierig.
Ja, also deswegen Pro Football Talk und das hört sich komisch an und irgendwie, das ist keine Regeländerung gewesen, sondern ein Point of Emphasis. Ja. Emphasis, verdammt. Also insofern, das erstmal ausgeklammert. Ist das mit dem Sneak? Ja, wir werden es, ich denke mal, in den nächsten Wochen so ein bisschen mehr erfahren, wenn dann die ganzen Referees zu den Training Camps kommen. Ich weiß nicht, ist das in Woche, das müsste dann eigentlich vor den ersten Preseason-Spielen sein, ne?
Jetzt
also das müsste dann nächste Woche, ja. In der nächsten Woche, dass dann die Referees bei den Training Camps sind und das dann nochmal so ein bisschen die Regeln näher erläutern. Ich denke mal, dass wir dann nochmal mehr Informationen dazu bekommen. Vielleicht kommt dann auch irgendjemand mal auf die Idee zu fragen, wie das ist mit dem Quarterback-Sneak. Weil die NFL rückt das ja nicht unbedingt von alleine raus. Ja, es ist, aber ich glaube nicht, dass das, weil das so eine relativ langsame Bewegung ist, ne? Das ist ja auch die Sache. Aber
ja,
auch wieder,
aber es ist halt schwierig zu, ja. Also wenn es den Quarterbacks gestattet wird, dann ist natürlich das Geschrei auch wieder groß von anderen Spielern. Ich bin sehr gespannt. Also diese Helmet-Rule, die wird uns auch noch in vielen Fällen außerhalb jetzt von dem Patriots-Podcast hier begegnen und umtreiben. Ich habe jetzt noch ein Bild gesehen, das fand ich relativ daneben, von Andrew Sendejo, dem Safety der Vikings, der eine Cappy auf hatte, auf der stand Make Football, was stand drauf? Violent Again?
Violent Again.
Ja.
Ach, das meinst du? Ja, das ist zum einen, weil das halt diese Mager-Geschichte imitiert und ich finde, das ist jetzt nicht irgendwie, ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man dann so einen Slogan nimmt und dann, das finde ich so ein bisschen komisch. Was ich noch bei dem gesehen hatte, war, er hat irgendwie so einen Helm genommen und hat dann, glaube ich, nochmal ein oder zwei weitere Visiere dran gebastelt, ne? Weil man ja damit dann quasi die nicht runtermachen sollte und hat dann irgendwie getwittert, so, jetzt kann ich von der Regel nicht mehr betroffen werden oder so. Also er zieht das so ein bisschen ins Lächerliche.
Vor allen Dingen jemand, der selber jetzt mehrfach mit Gehirnerschütterung aussetzen musste, ist es wirklich relativ stumpf.
Ja, das stimmt.
Ah ja.
Ich habe noch zwei Would You Rather-Fragen an dich. Was hättest du lieber? Und zwar fangen wir mal mit der leichten an. Die ist mir so selber. Das ist so eine Sache. Was hättest du lieber? Hättest du lieber, dass Sony Michel oder Duke Dawson Rookie of the Year wird? Jeweils offensive oder defensive natürlich.
Ich würde sagen Duke Dawson, weil wenn Duke Dawson Rookie of the Year wird, dann sehe ich für die Patriots eine extrem erfolgreiche Saison, weil wenn der dritte oder vielleicht auch, aber eher drittes Corner der Patriots Rookie of the Year wird, dann spielt er eine verdammt starke Saison. Das heißt, auch die Defense der Patriots wird wahrscheinlich eine gute Saison spielen. Eine gute Saison der Defense bei den Patriots heißt automatisch eine sehr erfolgreiche Saison insgesamt. Bei Sonny Michel glaube ich halt einfach, dass er erstmal, auch wenn er einen großen Impact haben wird, werden die drei anderen Haupt-Running Backs mit Rex Burkhardt und auch James White und auch so ein bisschen Jeremy Hill einfach so viel den Workload sich aufteilen, dass er im Vergleich zu anderen Running Backs wahrscheinlich auch gar nicht so viel Chancen hat, Rookie of the Year zu werden. Wenn man jetzt vergleicht mit Hunt oder auch Alvin Kamara, die ja sehr, sehr viele Snaps bekommen haben. Ich glaube, Michel wird nicht so viele Snaps bekommen, dass er dann in die engere Auswahl kommt. Deswegen sage ich Duke Dawson.
Das ist die richtige Antwort. Und auch mit einer, ich hätte nur in der Argumentation etwas anders gesagt. Ich hätte gesagt, wenn er Rookie of the Year wird, dann würde er wahrscheinlich, also der Impact wäre halt deutlich größer. Und das hast du ja auch richtig gesagt. Und ich glaube auch, dass er nicht als Slot Corner Rookie of the Year werden könnte, sondern nur als dann als Corner gegenüber von Gilmore als zweiter Corner. Ja. Und das wäre natürlich auch eine super Sache, wenn er quasi dann als Outside-Corner so gut werden würde und nicht quasi nur in Anführungsstrichen ein Slot-Corner ist, ne?
Ja, und wenn man bedenkt, wie gut Gilmore ist, dann wird das wirklich heißen, dass sie verdammt starkes Corner-Duo da auf dem Feld haben.
Ja, definitiv. Das wäre wirklich sehr schön. Also da würde ich sofort unterschreiben.
Ja.
Und das andere, was hättest du lieber? Das habe ich, das war so eine bisschen verstörende Sache, die ich da gehört habe. Und okay. Das wollte ich dann doch an dich weiterleiten.
Ja, gerne.
Was wäre dir lieber? Und zwar, dass Tom Brady quasi überführt wird einer extremen, tja, Unsportlichkeit oder wie auch immer, die ihn dazu zwingt, in den Ruhestand zu gehen. Oder, warte mal, ach Mann, wie bringe ich das jetzt hintereinander? Ha, jetzt habe ich es versaut.
Yes.
Ach Mann, ich komme noch drauf zurück.
Oh, jetzt hast du mich aber total heiß gemacht. Kannst mich nicht hängen lassen.
Jetzt musst du ein bisschen filibastern, dann entwickle ich das noch eben zu Ende.
Ja, keine Ahnung. Also jetzt bin ich erstaunt. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt, das wollen natürlich auch alle hören jetzt, Christian.
Ich weiß doch auch, Mann, ich ärgere mich doch.
Also okay, Tom Brady wegen einer extremen Unsportlichkeit muss er die Karriere beenden.
Ah nee, okay, jetzt
oder,
weiß ich wieder.
Achso, du weißt ja, gut, guck mal, hab ich dir geholfen.
Also Tom Brady, irgendwie irgendwas extrem Unsportliches, ne? So Deflategate hoch 10 oder so oder hoch 5, keine Ahnung. Und deswegen wäre er gezwungen, jetzt im Laufe dieser Saison in den Ruhestand zu gehen.
Ja.
Und die Patriots gewinnen dann aber mit Backup, keine Ahnung, Edling oder Hoyer dann dementsprechend den Super Bowl.
Ja.
Nee, mit Edling, genau. Und Edling wäre halt so ziemlich erfolgreich, so ungefähr wie es Nick Foles ist. Also so ein Kandidat für die Zukunft. Ne?
Ja.
Oder aber die Patriots spielen noch 3 Jahre mit Tom Brady.
Ja.
Und haben eine 50-50 Chance, noch einen Super Bowl zu gewinnen.
Das stimmt nicht, weil wenn Tom Brady noch 3 Jahre spielt, haben sie eine höhere Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Ich würde das zweite...
Nee, ist ja ein Szenario.
Okay, ich würde das zweite nehmen. Einfach weil ich mehr Player-Fan bin als Sport-Team-Fan. Und deswegen würde ich sagen, Tom Brady soll seine Karriere so ruhmreich wie nur irgend möglich abschließen, weil das hat er absolut verdient, auch wenn man ihn persönlich nicht mögen muss und ich auch manchmal Probleme mit ihm habe. Aber ich finde, es ist einer oder vielleicht der größte Sportler überhaupt unserer Generation und vieler Generationen vor uns. Und deswegen will ich, dass er die möglichst gut seine Karriere beendet, ohne so ein endlos Drama nochmal zu haben. Und mit einer 50% Chance, den Super Bowl zu gewinnen, kann ich absolut leben.
Es ist wirklich eine schwere Frage, ne? Weil auf der einen Seite hast du einen Super Bowl-Sieg und den Kandidat für die Zukunft. So, ja. Ne? Das ist ja eigentlich ein Traum. Aber gleichzeitig würde ja auch irgendwie diese Karriere, die ganze Dynastie irgendwie in Frage gestellt werden. Und das ist schon krass, ne? Und dementsprechend wird auch er dann die zweite Alternative nehmen und sagen, okay, lieber mit Tom Brady die ganze Sache zu Ende reiten oder wie auch immer. Und so lange, bis es nicht mehr geht.
Auf jeden Fall.
Gott, jetzt habe ich das. Das ärgert mich wirklich. Also ich muss das demnächst ausformulieren und nicht nur so, weil das war nicht schön. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, das hätte ich.
Aber du hast, das war eigentlich gut gemacht, Christian. Da waren alle so, oh Gott, jetzt will ich es wissen. Und
ja, stimmt. Ich hätte es auch so aufziehen können, als wenn das so geplant gewesen wäre, um die Spannung richtig hochzuhalten. Ne? Ja, also ich hätte dann soweit eigentlich auch nichts mehr. Ich bin dann durch.
Ich bin auch durch. Wir haben ja auch schon jetzt ein bisschen was geschafft heute.
Ja, in der Tat.
Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke dir, Christian, für die Leitung der Folge heute. Und ich freue mich schon auf den Dienstag, wenn wir mit unserem, wie du sagst, Flagship unterwegs sind.
Genau, dann sind wir wieder mit dem GFA-Pod am NFL Tuesday, unser Hashtag, yay, am Start.
Yay.
Hört da rein und ihr kennt den Kram. Fangt an, uns irgendwie zu liken oder so. Und wie man das immer so macht, ihr kennt das ja alles. Ne? Insofern, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.